Predigt. Wer war letzte Woche da? Ihr müsst euch nicht melden und kann sich erinnern, wofür dieser Strohhalm da gut war. Wer sagt uns was dazu? Ja, das war der. Genau, ich habe damit so einen Ball aufgeblasen und es war klar, wir brauchen einen geistlichen Innendruck, damit die äußeren Umstände uns nicht deformieren und fertig machen. Und wenn der Innendruck stark ist, erinnert ihr euch? Dann wirkt der Druck von außen so, dass sich das sogar in Energie verwandelt, die mich nicht deformiert, sondern die mich in Schwung bringt nach vorne. Wir hatten das Beispiel von König David, der viele, viele Jahre unter hartem äußeren Druck stand, aber immer dafür gesorgt hat, dass sein Innendruck, sein Leben mit Gott stark war. Und wir hatten als Gegenbeispiel seinen Sohn, König Salomo, in seinen alten Jahren, wie er auf einmal angefangen hat, auch fremde Götter anzubeten. Also wir können auch ein paar Fenster wieder schließen, wenn es euch kalt ist. Es muss nicht alles offen sein. Wir haben gerade frische Luft. Und wir wollen noch einmal heute Morgen genauer hinsehen. Ich möchte euch das auch gern vorlesen. Wie das kam bei König Salomo, das steht in 1. Könige 11, die Verse 1 bis 4. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharaos, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen. Und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Ja? Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Der erste große Fehler hier ist, dass er sich nicht an das hält, was Gott für alle Israeliten gesagt hatte. Nehmt euch keine Frauen aus fremden Völkern mit einem fremden Glauben, denn das wird euch verändern und wird euch auch dazu bringen, diesen Göttern zu huldigen, sie anzubeten, das ist zu gefährlich. Der erste Fehler. Es kommt aber noch schlimmer. Der zweite Fehler heißt ja, als er alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu. Also es passiert genau das, was angekündigt war. Wenn ihr den ersten Fehler macht, wird das zweite passieren. Deswegen sollten sie es nicht tun. Mit wem du dich umgibst, hat immer Einfluss auf dein Leben. Es färbt etwas ab, es prägt dich leicht. Denkt an das Stichwort vom letzten Mal des Innendrucks. Und oft hat mein Innendruck auch etwas damit zu tun, was für Leute ich an mich ranlasse. Ich sage das bewusst so, weil wir leben ja in vielen Zusammenhängen, die wir uns gar nicht aussuchen können. Das ist noch nicht das Problem, sondern es geht hier darum, wen lasse ich an mich ran? Wen lasse ich an mein Herz ran? Wen lasse ich zu mir sprechen? Wen nehme ich ernst? Auf wen höre ich? Also es geht um eine gewisse Art von Beziehung, von qualitativer Beziehung, die Zugang zu meinem Herzen, zu meinem Inneren hat. Ja, ganz logisch, der Partner, die Partnerin, ist oft die wichtigste Verbindung in unserem Leben überhaupt. Die uns am längsten begleitet. Und entsprechend wichtig ist es, ein gemeinsames Glaubensfundament zu teilen, weil es prägt mich. Und ich kenne leider eine ganze Reihe von Leuten, die sich entschieden haben, jemanden zu heiraten, der nicht an Gott glaubt. Und ich kenne Leute, die haben das durchgehalten und sie sind in ihrem Glauben treu geblieben, aber führen immer eigentlich so einen kleinen Kampf. Und ich kann es mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie mühsam ist es schon, wenn beide an Gott glauben, es durchzuhalten. Mit den Kindern, trotzdem zum Gottesdienst und all diese Sachen. Und jetzt einer ist gar nicht dafür und du musst alles alleine stemmen und gehen. Und ich kenne leider auch eine ganze Reihe Leute, die haben es nicht durchgehalten. Es war dann einfach lebenspraktisch zu mühsam. Die haben nicht aufgehört, an Gott zu glauben. Aber du merkst halt nichts mehr davon. Es hat sich irgendwie verflüchtigt. Es prägt nicht. Also es ist gefährlich. Und beim Partner ist es besonders deutlich, aber Partnerschaft ist nicht unser Fokus heute Morgen. Salomo wählt in Freiheit, das ist ganz wichtig hier auch, die falsche Gesellschaft. Er wählt das, er nimmt diese Frauen. Er ist der König, er lebt frei. Im ersten Moment ist das noch gar nicht so schlimm. In den Jahren, in denen er selbst stark ist, das ist kein Problem, scheinbar. Es passiert im Verborgenen und oft ist das so. Es passiert im Verborgenen eine Erosion des Glaubens. Werte bröckeln, andere Fragen stellen sich. Und in der Zeit der Schwäche dann, als er alt ist, hat er keine Widerstandskräfte mehr. Salomo lebte in seiner Zeit in einer unglaublich bevorzugten Lage, denn er konnte selbst bestimmen. In vielen Teilen der Welt ist das bis heute nicht so. Bei uns ist es sehr normal geworden, dass du es selbst bestimmen kannst. Und wir leben damit eigentlich einen königlichen Zustand der Selbstbestimmung. Wir haben uns völlig daran gewöhnt. Selbstbestimmung hört sich auch immer sehr gut an. Nach Freiheit nämlich. Nach einer guten Sache. Leider wird Selbstbestimmung sehr häufig so buchstabiert. E-G-O-I-S-M-U-S. Leider wird Selbstbestimmung sehr oft Egoismus buchstabiert. Ich bin mir selbst genug und drehe mich hauptsächlich um mich selbst. Könnte euch allen nie passieren. Und es ist ein krasser Gegensatz zu der Botschaft von dem, was Jesus sagt. Er sagt nämlich, ich bin gekommen, mein Leben zu geben und ein Diener zu sein. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht es mir nach. Gib dein Leben als ein Opfer. Verschwende dich an Gott, verschenk dein Leben in Liebe an andere Menschen. Wer gibt, dem wird gegeben. Wer glaubt, sagt damit, nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Nicht ich drehe mich ständig um mich selbst, sondern ich fange an, mich um Gott zu drehen. Der Glaube ist kein nettes Sahnehäubchen. Es ist nicht so ein bisschen Dekostuck, wie sich heute manche Leute an die Decke kleben, obwohl sie im Neubau wohnen. Ihr kennt das, diese Teile aus dem Baumarkt. Habt auch schon davor gestanden. Ich dachte, wäre das nicht gut? Aber so ist es nicht. Glaube meint unser ganzes Leben. Und das kannst du durchbuchstabieren. Der Glaube meint dein Geld, er meint deine Zeit, er meint deine Prioritäten, deinen Job, deine Familie, deinen Sex, einfach alles. Dreht sich auf einmal nicht mehr um mich selbst, sondern der Mittelpunkt ist Jesus. Und ein ganz entscheidender Faktor, wie das gelingt für deinen Glauben, ist deine Umgebung, deine geistliche Verwurzelung. Oft ist es so, ob wir das wollen oder nicht, wir verhalten uns so wie unsere Umwelt auch. Und es verlangt viel Gedanken und Kraft, es anders zu machen. Es passiert nicht einfach von selbst. Das fängt doch in Äußerlichkeiten an. Was wir anziehen, naja, wenn das jetzt total aus der Mode ist, die Männer tragen es vielleicht noch ein Jahr länger, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Und so ist es doch mit allen Dingen. Wenn du heute kein Smartphone hast, kaum noch lebensfähig, oder? Wir passen uns immer unbewusst an und ist es mit, nicht nur mit äußeren Dingen so, ist es genauso mit inneren Dingen so. Und ganz schnell kommt man zu falschen Prioritäten. Eine geistliche Gemeinschaft, eine lebendige Gemeinde, Teil einer lebendigen Kleingruppe zu sein, mit Brüdern und Schwestern gemeinsam zu beten, das ist nichts, was man als Christ sagen kann, ach, es ist nett, wenn es auch noch dazu kommt, aber wenn es nicht ist, ist es auch okay. Es ist unsere geistliche Basislinie. Und wenn es fehlt, es gibt Situationen, da haben wir das nicht. Ich bin irgendwo und da gibt es keine Gemeinde. Ich finde keine Geschwister. Merkt man, dass man unglaublich investieren muss, um das auszugleichen. Und selbst dann bleibt eine Lücke. Du brauchst den Schutz, den Beistand, die Unterstützung der Herde. Amen. Und umgekehrt, die anderen brauchen dich. Sie brauchen deine Unterstützung, dein Gebet, deine Liebe. Wir sehen dazu einen kleinen Clip mit Pinguin. Das Licht vorne.
Smarter to travel in groups.
Die Pinguine sind so ein gutes Beispiel. Die können nämlich gemeinsam Dinge aushalten und tun, die ein Pinguin nie könnte. Und deswegen, it's smarter to travel in groups. Vor ein paar Monaten hatte meine Frau hier ein Bild weitergegeben von Pinguinen. Die brüten ja zum Teil in der Antarktis, der kalte Wind pfeift um sie rum und die haben immer so ein Rotationsprinzip. Sonst würden sie das nicht aushalten. Die Außen werden nämlich so ausgekühlt, die würden sterben. Und die müssen dann in die Mitte, um geschützt zu sein. Andere sind dann wieder außen. Über sie pfeift der kalte Wind hinweg. Jeder Einzelne würde dort sterben. Aber miteinander können sie das. Miteinander können sie Dinge aushalten, die sie allein nie könnten. Miteinander können wir Lasten tragen und Dinge aushalten, die jeden Einzelnen von uns zerbrechen würden. Wir leben in einer Welt, das ist ganz normal, in einer Zeit, in einem Land, in dem es geistlich nicht nur kuschelig warm ist, sondern in dem einem kalter Wind einem entgegenpfeifen kann. Auch wenn das die Statistik noch nicht sagt, aber Christen sind doch längst eine Minderheit bei uns. Vielleicht waren wir das auch immer. Kann man nicht so leicht beurteilen von heute. Und wenn man in so einer Welt unterwegs ist, dann passiert natürlich genau das wie bei den Pinguinen auch. Es kühlt dein geistliches Feuer runter, wenn du in so einem Tiefkühlschrank unterwegs bist. Und das kann tödlich sein, wenn ich immer diesem kalten Wind ausgesetzt bin und nichts da ist, was wärmt und schützt. Und dieses Miteinander der Geschwister, das befeuert deinen Glauben. Es macht ihn lebendig. Es braucht diese Feuerstellenfunktion ist ein ganz wesentlicher Grund für die Existenz von Gemeinden. Jesus schickt die Jünger nicht alleine los, sondern immer zwei und zwei. Fast wie im Kindergarten. Immer zwei und zwei. Die Apostel machen es dann genauso. Der Paulus ist nie allein unterwegs. Und meistens ist er sogar nicht nur zu zweit unterwegs. Wenn ich die Apostelgeschichte lese und die Briefe lese, da sind immer noch ein paar andere dabei. Das wechselt mal durch. Aber die sind als Team unterwegs. Ein geistliches Team. Und was macht Paulus in jede Stadt, in die er neu kommt? Er sucht Menschen, die offen sind fürs Evangelium. Er predigt, er führt sie zum Glauben und dann gründet er eine Gemeinde. Das können noch so wenig Hanseln sein. Sofort wird die Gemeinde gegründet. Sofort sucht er Leute, die ja sind selbst zum Teil erst ein paar Tage, paar Wochen Christen, die dort Verantwortung übernehmen können. Die es leiten, die sich einsetzen. Oft ist Paulus nur Wochen vor Ort manchmal nur ein paar Tage und trotzdem immer die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde hilft, den Glauben zu verstetigen, schafft ihm einen Ort, wo ich ihn leben kann, wo er gepflegt, gestärkt, geteilt, vermehrt wird. Die Leute damals, die waren eine winzige Minderheit in einem Meer von Leuten, die an alle möglichen Sachen geglaubt haben. Herzlichen Glückwunsch, da sind wir auch wieder angekommen. Das ist nicht das Problem. Die Gemeinde ist ihre Feuerstelle. In der katholischen Kirche gibt es so eine Bewegung, die Focolare, das heißt eigentlich genau das Herdfeuer. Sehr interessant, wer sich mal näher damit beschäftigt, das funktioniert eigentlich auch wie ein Hauskreis oder wie eine geistliche Familie, wenn die zusammenkommen und Leben teilen. Es sind universale Prinzipien, die hängen nicht an einer Konfession, sondern so wird christlicher Glaube geteilt, gelebt, vermehrt. Wir brauchen solche Orte des Miteinanders. Es stärkt unseren Glauben. Stell dir vor, habt ihr vielleicht alle schon erlebt, ist es draußen richtig kalt. Winter, kommt jetzt bald wieder. Bist in der Stadt unterwegs gewesen, der Wind hat gepfiffen, schneidend, kalt, durch deine Klamotten, durch ein paar Stunden draußen gewesen. Was ist es herrlich, wenn man dann zu jemandem kommt und die haben so einen Kamin oder so einen Ofen. Ach, mit der Strahlungswärme. Und da steht man doch gerne und bis man wieder durchgewärmt ist, bis sich alles wieder lebendig anfühlt und du spüren kannst, wie das Blut wieder zirkuliert. Je länger du draußen alleine gelaufen bist, umso mehr musst du dich aufwärmen. Und genauso funktioniert es auch mit geistlicher Gemeinschaft. Es ist das, was uns wärmt und stärkt. Und am besten ist es ja auch so, wenn ich draußen sein muss, es regelmäßig zu tun. Mich regelmäßig anzuwärmen, aufzuwärmen. Und Gottes Plan für uns ist nicht, dass wir so halb erfroren irgendwo in der Ecke stehen, sondern sein Plan ist, dass wir leidenschaftliche Leute sind, die fröhlich in Glauben gehen, überfließendes geistliches Leben haben, das nicht nur für sie reicht, sondern andere auch noch satt macht. Liebe Geschwister, lasst uns nicht am falschen Ende sparen. Unser Leben hat so viele Wahlmöglichkeiten, so viele Optionen, dass uns oft schwerfällt, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und eine ganz wichtige Priorität ist zu sagen, ich habe Zeit dafür, in geistlicher Gemeinschaft zu leben und unterwegs zu sein. Uns allen ist klar, dass regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, nämlich einmal im Jahr an Weihnachten, eventuell zu wenig ist. Wenn wir Geschwister aus der weltweiten Christenheit haben, die melden das immer sehr klar zurück, wenn ich denen sage, naja, also so richtig gut irgendwas machen, funktioniert eigentlich bei uns, die Leute zusammenzubringen, nur sonntags zum Gottesdienst. Alles in der Woche, kommen ein paar, aber kannst dich nicht drauf verlassen. Jeder hat so viel zu tun. Die melden gerne zurück und sagen, euch ist schon klar, wenn ihr geistlich richtig brennen wollt und vorangehen wollt, wird das mit dem Sonntagsgottesdienst allein vermutlich nicht reichen. Also zumindest bei uns in Indien, Afrika, Brasilien reicht es nicht. Wir sehen einen weiteren Clip von Ameisen. Jeder weiß, Ameisen sind super organisiert. Man könnte meinen, die wären deutsch. die bauen einen Staat, die wirken unglaublich gut zusammen und die erreichen Dinge, die eine kleine Ameise doch niemals erreichen könnte. Zusammenwirken heißt aber auch immer, ich verzichte auf Freiheit und Selbstbestimmung. Ich weiß nicht alles besser, ich investiere mich in eine größere Sache. Dieser Sog des Ameisenbären dort würde jede einzelne Ameise nacheinander einsaugen. Keine könnte widerstehen, aber indem jeder seine Position einnimmt, bilden sie ein größeres Ganzes, entsteht eine starke Einheit und im Clip hat der Ameisenbär keine Chance. Je mehr Christen in einer Gemeinde oder Gemeinschaft ihre Position einnehmen, umso stärker wird sie. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Amen. Das ist ein göttliches Versprechen. Das ist nichts, was wir sagen, weil wir so toll sind, sondern er hat das zugesagt. Und wir wollen doch nicht immer kurz vor der Nulllinie rumkrebsen. Gott liebt es, durch seinen Heiligen Geist mit uns zusammenzuarbeiten. Du musst nicht alles können. Du darfst auch Amen sagen. Du musst auch nicht alles tun in der Gemeinde. Sondern wichtig ist, dass du deine Position findest, deinen Platz. Meine Frage heute Morgen ist, hast du deine Position schon erkannt und schon eingenommen? Wenn nicht, dann ist es ein wichtiges Gebetsanliegen. Schieb das nicht auf die lange Bank, sondern bete darüber und frag Gott, was ist mein Platz? Was ist meine Position? Und bist du bereit, sie zu besetzen? Wisst ihr, weil das ist mit dieser Position nicht wie beim Geocaching. Ich war einmal dort und dann ist es gut. Ich weiß jetzt ja, was meine Position ist. So eine Position einnehmen heißt ja, ich bin da jedes Mal. Ich sage nicht, ich kann jetzt Lobpreis spielen, gut. Sondern man muss wieder üben und wieder zusammenkommen und wieder vorne stehen. Und so ist es mit allen Dingen. Die Position einnehmen, zum Beispiel, wenn du jemand bist, dem Gott gezeigt hat, hey, du bist jemand, der ganz gut andere ermutigen kann. Dann reicht es nicht einmal zu sagen, zu einer Person in der Gemeinde, Matthias, hast du gut gemacht im Lobpreis. Und dann zu denken, jetzt bin ich fürs nächste Jahr raus aus dem Spiel. Ich habe einen ermutigt. Ich habe meine Position eingenommen. Ihr versteht, was ich meine. Es ist eine bleibende Aufgabe, seine Position einzunehmen. Und je mehr Menschen in einer Gemeinde ihre Position einnehmen, umso schöner wird es miteinander. Umso angenehmer, umso fröhlicher und anziehender wird eine Gemeinde. Weil wenn Menschen in ihrer richtigen Position sind, dann strahlt das einen Glanz aus. Das ist ein Abbild vom Himmel. Ich mache dir Mut, nimm deine Position ein, auch gegen Widerstände. Weil die gibt es manchmal. Und halt durch, wenn es mühsam ist. Wenn du weißt, das ist deine Position, dann wird da auch auf jeden Fall Segen fließen für andere und für dich selbst. Und manchmal verlangt es einem viel ab, seine Position zu halten, obwohl man weiß, dass es das Richtige ist. Wir sehen einen dritten und letzten Clip. Krebse. Ich sagte ja schon, it's smarter to travel in groups. Wenn der Feind dich erspäht hat und im Sturzflug zur Attacke übergeht, wäre der arme kleine Krebs hier allein völlig verloren. Aber der Krebs ist nicht allein. Er ruft seine Freunde zusammen. Die Krebse formieren sich, nehmen eine Abwehrposition ein. Und die Möwe wird völlig gerupft. Anstatt gefressen zu werden, rupfen die Möwe. Unterschätze nie die Macht, die Kraft, den Schutz, den es bedeutet, geistlich nicht allein zu stehen, sondern zu einer Gemeinde zu gehören. Ich spreche jetzt nicht über formale Mitgliedschaft, nicht über Finanzen, sondern es geht hier um den Ausdruck einer inneren, unsichtbaren Wirklichkeit. Ich spreche über die unsichtbare Welt. Du, jeder Gläubige, braucht eine geistliche Abdeckung. Ein Schutzschild, eine geistliche Gemeinschaft, ein Dach, unter dem du dich befindest. Und indem du dich entscheidest und hineintrittst, schon schützt dich dieses Dach. Das ist noch nicht alles, aber es passiert einfach. Das geht auch in anderen geistlichen Gemeinschaften miteinander. In der Gemeinde ist es besonders stark. Wir haben von dieser Verheißung gehört. Und die Gemeinde ist immer geistig gesehen mehr als nur die Summe ihrer Mitglieder und der Gebete der Leute. Sondern es ist diese Verheißung drauf, zu sagen, die Pforten der Hölle werden das nicht überwinden. Und deswegen ist es wichtig, nicht unverbindlich zu bleiben. Also gibt ja Leute, Christen, die sind so Rosinenpicker. Dann nehme ich doch mal diese Konferenz mit und das Konzert und dann gehe ich mal zu der Gemeinde. Aber nächste Woche soll es dort was Gutes geben. Ich finde, das kann man mal eine Zeit machen, wenn man zum Beispiel Student ist und in einer fremden Stadt ist, um einen weiten Horizont zu bekommen. Aber auf Dauer ist das nie gesund. Und es nimmt dir diesen Schutz. Und wer nicht konkret wird an einem Ort, der dient halt auch anderen nicht. Sondern ist immer nur der, der irgendwo ist und sich das zusammenglaubt und nimmt. Leg dich fest. Hier oder woanders. Aber leg dich fest. Sag, ich bin häufig genug da gewesen, ich will dazugehören. Der Schutz ist einfach da, wenn du zu einer Gemeinde gehörst. Erst recht, wenn die Geschwister zusammen beten oder für ein Anliegen, für dein Anliegen, Schwester und Brüder zusammenstehen. Dieser eine kleine Krebs gerät ins Visier der Möwe und dann klappert er da mit seinen Zangen, Scheren. Und es ist ein starkes Team. Keiner wird allein gelassen. Und diese Krebse, die nehmen ja nicht nur eine Verteidigungshaltung ein. Der Vogel sieht das schon. Ah! Die machen nicht nur diesen Schildkrötenpanzer, sondern die sind bereit, wenn der kommt. Die legen richtig los. Die Möwe wird völlig fluguntauglich. Der müssen erstmal wieder Federn nachwachsen. Wir haben ein ganz mächtiges Instrument in unserer Hand, gemeinsam zu beten. Erachte das nicht als klein. Wenn du ein Problem, eine Schwierigkeit hast und um Gebet bittest und ihr zusammensteht, egal ob im Hauskreis, ob hier nach dem Gottesdienst oder du einfach Leute fragst oder eine Karte schreibst und wir mittwochs dafür beten, es ist verrückt, aber es funktioniert wie bei diesen Krebsen. Auf einmal bist du nicht mehr allein, das trifft dich nicht allein, das wird abgewehrt. Verrückt ist, wir nutzen das ja oft nur in schlimmen Bedrohungen. Wenn wir eine Diagnose bekommen, du bist schwer krank, dann betet für mich. In der Not, in Gefahr, bei Verlust. Aber es ist doch jederzeit möglich. Wir müssen nicht erst auf die ganz große Katastrophe warten. Wisst ihr, das fühlt sich ein bisschen so an wie Soldaten, die immer nur im Lager sitzen. In Afghanistan war das doch zum Teil so, dass die Bundeswehrsoldaten das Lager in Kunduz gar nicht verlassen haben. Und das hilft natürlich nichts. Die sind im Lager sicher und das Lager ist da. Aber damit es Auswirkungen hat, muss ich herausgehen, um Land einzunehmen und etwas zu ordnen, zu prägen. Lasst uns die Initiative ergreifen, gemeinsam voranzugehen, gemeinsam Siege zu erringen. It's smarter to travel in groups. Besser, schlauer ist es, in einer geistlichen Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ganz zum Schluss, was unterscheidet Petrus, Judas und Thomas? Judas verrät Jesus, Petrus verleugnet ihn, Thomas zweifelt. War eine wunderbare Jüngergruppe da zusammen. Ja, schon mal 3 von 12. Thomas ist trotz seiner existenziellen Zweifel nächsten Sonntag wieder da, als die Jünger sich treffen. Er geht nicht raus aus der Gemeinschaft. Er bleibt drin. Petrus, obwohl er Jesus verrät, geht nicht raus aus der Gemeinschaft. Er bleibt mit den Jüngern zusammen, sie gehen zusammen nach Galiläa. Es ist nicht schlimm, dass wir manchmal Zweifel haben. Es ist nicht schlimm, dass wir manchmal Sachen falsch machen. Aber sich dann rauszubegeben und keine Gemeinschaft mehr zu haben und dann allein zu gehen und sagen, das kann ich jetzt nicht, das will ich nicht, das kann tödlich sein. So wie bei Judas. Schon beim Abendmahl zieht er sich raus und er bleibt dann einfach alleine mit allen Dingen und das ist zu viel. Liebe Geschwister, für Gott sind all die Dinge kein Problem. Er will, dass wir bei ihm bleiben. Wir sagen das immer wieder so, aber es ist tatsächlich so. Zweifel, Sünde, Schuld, all das ist kein Problem. Kann morgen schon wieder anders sein, kann vergeben werden. Aber wir brauchen es genau oft dann dran zu bleiben, dass die Geschwister uns stützen und tragen, dass ihr Glaube uns ermutigt und anspornt, dass ihre Gebete uns mit abdecken, dass ihr geistliches Feuer uns neu anzündet und dass du sie neu anzündest in einer anderen Situation, in einer anderen Zeit. It's smarter to travel in groups. Amen.